Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Im ersten Buch Samuel wurde über viele Kapitel hinweg berichtet, wie David, der künftige König Israels, von Saul, dem noch amtierenden König, verfolgt wurde. Eine ganze Anzahl von Jahren, wenn nicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, war David ständig auf der Flucht. Dabei hatte David niemals vor, König Saul zu entmachten. Wie war es aber überhaupt dazu gekommen, dass es neben König Saul einen Thronanwärter gab, der nicht einmal aus Sauls Familie stammte? Nun, Saul hatte sich seines Amtes als unwürdig erwiesen, weil er Gott ungehorsam war. Deshalb fasste Gott den Entschluss, David zu Sauls Nachfolger zu machen, einen Mann nach Gottes Herzen, wie es in der Bibel heißt, der zu diesem Zeitpunkt allerdings erst ungefähr 16 Jahre alt war und das Vieh seines Vaters hütete. Bis er tatsächlich der Nachfolger von König Saul wurde, gingen viele Jahre ins Land. Jahre, in denen er zweifellos für seine künftige Aufgabe zugerüstet wurde. Wie ein Verbrecher auf der Flucht mag sich David oft gefühlt haben, wenn König Saul mit seinen Leuten Jagd auf ihn machte. Zwar hatte David rund 600 Männer um sich geschart, eine recht ansehnliche Truppe, aber im Vergleich zu dem Heer, das König Saul zur Verfügung stand, eben doch nur ein kleines Häufchen. Außerdem bestand Davids Schwäche in Anführungszeichen darin, dass er vor dem Amt des Königs einen großen Respekt hatte. Für ihn war der König der Gesalbte des Herrn, das heißt der von Gott auserwählte Herrscher. Und deshalb hatte in Davids Augen nur Gott das Recht, einen König abzuberufen und einen neuen einzusetzen. Dieser Zeitpunkt scheint allerdings gekommen zu sein, als König Saul in einer Schlacht gegen die feindlichen Philister stirbt. Auch seine drei Söhne, die theoretisch als Thronfolger in Frage kommen, werden getötet. Doch ganz so schnell vollzieht sich der Wechsel an der Spitze Israels nicht. Im zweiten Buch Samuel wird am Anfang von Kapitel 2 berichtet, bald danach befragte David den Herrn und sprach, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. David sprach, wohin? Er sprach, nach Hebron. Bald danach befragte David den Herrn, heißt es ganz am Anfang dieses Verses. Bald danach, diese Zeitangabe bezieht sich auf den Tod Sauls und seiner Söhne und auf die Trauerzeit danach. David weiß, dass es nun nicht mehr lange dauern kann, bis Gott ihn zum König über das Volk Israel einsetzen wird. Aber was soll er jetzt ganz konkret tun? Was sind die nächsten Schritte? Wir erinnern uns, seit geraumer Zeit lebt David mit seinen Leuten bei den Philistern. Bei ihnen, den Feinden Israels, hatten sie Zuflucht vor Saul gefunden und sich in der südlich gelegenen Stadt Ziklag niedergelassen. Von dort aus pflegte David weiterhin gute Beziehungen zu Juda, dem in der Nähe gelegenen Stamm Israels. Denn auch dort hatte er auf der Flucht vor König Saul zeitweise Unterschlupf gefunden. Aus Dankbarkeit, so wurde im 1. Samuel-Buch Kapitel 30 berichtet, hatte David sogar einen Teil der Beute aus dem Kampf gegen die Amalekiter nach Juda bringen lassen, als Segensgabe, wie er damals betonte. In den guten Beziehungen zu Juda sieht David anscheinend eine Möglichkeit, in seinem eigenen Volk wieder Fuß zu fassen, obwohl er sich zusammen mit seinen Männern immer noch im Land der Philister aufhält. Eigenmächtig möchte er in dieser komplizierten Situation jedoch keine Entscheidungen treffen, sondern er fragt Gott, ob er nun nach Juda ziehen soll. Gott ist damit einverstanden und schickt ihn in die Stadt Hebron, die nicht sehr weit von der Grenze zum Philisterland entfernt ist. Weiter geht's in unserem Bibeltext mit Vers 2. So zog David dorthin mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliterin, und mit Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Zwar ist hier von Abigail, der Frau Nabals, die Rede, genauer müsste es jedoch heißen, Abigail, die Witwe Nabals. Sie ist also keineswegs gleichzeitig mit zwei Männern verheiratet, sondern David hat sie nach Nabals Tod zur Frau genommen. Dass David allerdings gleichzeitig zwei Frauen hat, scheint dagegen nichts Besonderes zu sein. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Davids Verhalten in diesem Punkt keineswegs dem Willen Gottes entspricht. Das Modell, das Gott sich für die Menschen ausgedacht hat, ist nach dem ersten Buch Mose die Ehe zwischen jeweils einem Mann und einer Frau. Und wie wir später noch sehen werden, wird sich Davids Eigenmächtigkeit in diesem Punkt als ein Fehler herausstellen. Doch im Augenblick scheint für David alles ganz prächtig zu laufen. In Vers 3 wird berichtet, auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten von Hebron. Wie es scheint, wird David in der Stadt Hebron und in der Umgebung mit offenen Armen empfangen. Die rund 600 Männer, die sich mit ihren Frauen und Kindern in der Philisterstadt Ziklag niedergelassen hatten, ziehen mit ihm nach Hebron. Taktisch gesehen ist das ein kluger Schachzug. Wobei ich mir nicht sicher bin, inwiefern sich David einfach nur von Gott führen lässt, beziehungsweise auch eigene Pläne schmiedet. Dass David seinen Herrn ausdrücklich gefragt hat, soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen, das deutet allerdings schon darauf hin, dass er sich auch über seine eigene Zukunft eigene Gedanken gemacht hat. Vers 4. In der ersten Hälfte wird dort berichtet, und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Für uns als Bibelleser mag dieser Schritt überraschend kommen, aber für seine eigenen rund 600 Leute und deren Familien war David ohnehin schon so etwas wie ein König. Seine besondere Stellung wird nun also auch von den restlichen Einwohnern der Stadt Hebron und dann vom ganzen Stamm Juda anerkannt. Politische Gründe spielen dabei möglicherweise auch eine Rolle. Weil David und seine Leute längere Zeit bei den Philistern gelebt haben und wahrscheinlich mit deren Einverständnis nach Hebron umgesiedelt sind, haben sich die nachbarlichen Beziehungen in dieser Region zum Besseren verändert. Das heißt, die Menschen in Juda hoffen wohl, dass sie mit David als König endlich Ruhe haben vor den Philistern. David wiederum zeichnet sich durch einige sehr feine Charakterzüge aus, die von vielen Menschen mit Respekt zur Kenntnis genommen werden. Beispielsweise wendet er sich an die Leute von Jabesch, einer Stadt im Ostjordanland, die sich um ein ehrenvolles Begräbnis für König Saul und seine Söhne gekümmert hatten. Ab Vers 4, zweite Hälfte, wird berichtet, und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn, weil ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan und ihn begraben habt. So tue nun der Herr an euch Barmherzigkeit und Treue, und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. Seid nun getrosten Mutes und wackere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot, und mich hat das Haus Juda über sich zum König gesalbt. Was in diesen Versen beschrieben wird, kann man wohl als orientalische Diplomatie bezeichnen. Allerdings will ich gar nicht in Frage stellen, dass es David ein Herzensanliegen ist, sich bei den Bewohnern von Jabesch zu bedanken. Denn David selbst hatte König Saul zu seinen Lebzeiten stets großen Respekt entgegengebracht. Wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, war der König für ihn grundsätzlich der Gesalbte des Herrn. Und obwohl er zugleich sein Todfeind war, verschonte David ihn zweimal, als sich für ihn die Gelegenheit bot, ihn umzubringen. Also, ich zweifle nicht daran, dass sich David bei den Einwohnern von Jabesch mit aufrichtigem Herzen dafür bedankt, dass sie für ein ordentliches Begräbnis des Königs gesorgt haben. Aber zugleich bahnt er damit eine Verbindung zu den weiter nördlich gelegenen Stämmen Israels an. Denn er lässt den Leuten von Jabesch mitteilen, dass er, David, von den Bewohnern Judas bereits als König anerkannt wurde und bringt sich auch bei ihnen als ein möglicher Nachfolger für den getöteten Saul ins Gespräch. Doch das ruft nun Abner auf den Plan. Er war Sauls Feldhauptmann gewesen und zugleich ein Vetter von ihm. Er will von David nichts wissen und präsentiert nun einen vierten Sohn Sauls. Drei von Sauls Söhnen waren ja mit ihrem Vater bei der Schlacht gegen die Philister umgekommen. Jetzt kommt also Nummer 4 als Thronfolger in Frage. Ab Vers 8 wird berichtet, Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Ischboschet, Sauls Sohn, und führte ihn nach Mahanaim und machte ihn zum König über Gilead, Asser, Jesrael, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Über ganz Israel, ausgenommen Juda, so müsste man genau genommen hinzufügen. Obwohl die Regentschaft von Ischboschet nicht lange Bestand hat, muss man die Spaltung, die sich hier vorübergehend zwischen Juda und den restlichen Stämmen Israels vollzieht, als eine Art Modell für eine spätere politische Entwicklung betrachten. Denn nach König Salomo, dem Nachfolger Davids, kommt es tatsächlich zu einer Teilung Israels in das sogenannte Südreich Juda und das Nordreich Israel, mit fast unübersehbaren Konsequenzen. Doch zurück zu unserem Bibeltext. Ischboschet, ein Sohn Sauls, wird also König von Israel, während David über das südlich gelegene und recht große Stammesgebiet Judas regiert. Ich lese weiter ab Vers 10. Und Ischboschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel und regierte 2 Jahre. Doch das Haus Juda hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war zu Hebron über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Leider bleibt es nicht bei einem friedlichen Nebeneinander der beiden Könige und ihrer Untertanen, sondern es kommt zu einem Bruderkrieg, der beide Seiten an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt. Eine wahre Tragödie spielt sich ab. Ab Vers 12 wird berichtet, wie zunächst nur ein Kampfspiel zwischen den beiden gegnerischen Seiten durchgeführt werden soll. Je 12 Männer auf beiden Seiten treten gegeneinander an. 12 Männer, diese Anzahl erinnert an die 12 Stämme Israels. Deshalb wird vermutet, dass dieses sogenannte Kampfspiel nicht nur dem Kräftemessen dient, sondern dass diejenigen, die mit Gottes Hilfe gewinnen, beziehungsweise deren König, über alle Stämme Israels herrschen soll. Doch das ganze Kampfspiel läuft völlig aus dem Ruder. Die insgesamt 24 Kämpfer bringen sich gegenseitig um. Daraufhin kommt es zu einem Gefecht zwischen den gegnerischen Truppen. Ab Vers 12 wird berichtet, und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Ischboschets, des Sohnes Saul, von Mahanaim nach Gibeon. Und Joab zog aus mit den Männern Davids. Und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teichs, die anderen auf jener. Und Abner sprach zu Joab, »Lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns.« Joab sprach, »Es sei.« Da machten sich auf und gingen hin, 12 an der Zahl aus Benjamin auf der Seite Ischboschets, des Sohnes Sauls, und 12 von den Männern Davids. Und ein jeder ergriff den andern bei dem Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Daher wird der Ort Helkat Hazurim genannt. Er liegt bei Gibeon. Und es erhob sich ein sehr harter Kampf an diesem Tage. Abner aber und die Männer von Israel wurden geschlagen von den Männern Davids. Soweit die Verse 12 bis 17. Unglücklicherweise gibt sich jemand von Davids Seite mit dem errungenen Sieg noch nicht zufrieden, sondern folgt Abner, dem fliehenden Feldhauptmann der Gegner. Es handelt sich um Asael. Er ist ein Bruder Joabs, des Feldhauptmanns Davids. Er hat sich scheinbar in den Kopf gesetzt, Abner zu demütigen, überschätzt dabei aber seine eigenen Kräfte. Hier die Schilderung aus unserem Bibeltext ab Vers 18. Es waren aber dabei Joab, Abishai und Asael. Asael aber war schnellfüßig wie ein Reh auf dem Felde und jagte Abner nach und wich nicht von ihm, weder zur Rechten noch zur Linken. Da wandte sich Abner um und sprach, »Bist du es, Asael?« Er sprach, »Ja.« Abner sprach zu ihm, »Wende dich zur Rechten oder zur Linken und mach dich an einen der Männer heran und nimm ihm seine Waffen.« Dieser letzte Satz ist wohl als Warnung zu verstehen und hat in etwa die Bedeutung, Wenn du noch nicht genug hast, dann kämpf doch mit deinen eigenen Männern, von mir solltest du lieber die Finger lassen. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asael, lass ab von mir, warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab? Nachdem der eigentliche Kampf ohnehin schon entschieden ist, will Abner seinen Verfolger Asael nicht töten, denn dadurch würde er gewiss die Rache von dessen Bruder Joab auf sich ziehen. Weiter ab Vers 23. Aber Asael weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß ihm Abner mit dem Schaft des Spießes in den Leib, so daß der Spieß hinten herauskam, und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Und wer an die Stelle kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Natürlich kommt es so, wie von Abner befürchtet. Joab, der Bruder des getöteten Asael, will Blutrache an ihm nehmen. Weiter wird berichtet, aber Joab und Abishai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie auf den Hügel Ammer kamen, der vor Giach liegt, auf dem Wege zur Steppe von Geba, versammelten sich die Benjaminiter um Abner und bildeten eine Schar und traten oben auf den Hügel. Und Abner rief Joab zu und sprach, »Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern?« Joab sprach, »So wahr Gott lebt, wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen.« Und Joab ließ die Posaune blasen, und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Abner und Joab, die beiden gegnerischen Feldhauptmänner, sind also wenigstens in dieser Situation halbwegs vernünftig, so dass es zu keinem weiteren Blutvergießen kommt. Und hier folgen jetzt noch die restlichen Verse von Kapitel 2. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht durchs Jordantal und gingen über den Jordan und zogen durchs ganze Bitron, bis sie nach Mahanaim kamen. Joab aber wandte sich von Abner ab und sammelte das ganze Volk, und es fehlten von den Männern Davids 19 Mann und Asael. Aber die Männer Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Und sie hoben Asael auf und begruben ihn in seines Vaters Grab in Bethlehem. Und Joab und seine Männer zogen weiter die ganze Nacht, bis ihnen das Tageslicht anbrach in Hebron. Asael ist also letztlich ein Opfer seines grenzenlosen Hasses gegen den bereits geschlagenen Widersacher und ein Opfer seiner falschen Selbsteinschätzung geworden. Obwohl David und seine Leute aus dem geschilderten Kampf siegreich hervorgegangen sind, schwelt der Konflikt zwischen Juda auf der einen Seite und den restlichen Stämmen Israels, die von Sauls Sohn Ischboschet angeführt werden, auch weiterhin. In den ersten Versen von Kapitel 3 wird berichtet, und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht, und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Und es wurden Davids Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Ahinoam, der Jesreeliterin. Der zweite Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal. Der dritte Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte Adonia, der Sohn der Hagit. Der fünfte Shephatja, der Sohn der Abital. Der sechste Jitream von Ekla, der Frau Davids. Diese wurden David geboren zu Hebron. Aus diesen Versen geht hervor, dass David nicht nur viele Söhne geschenkt bekommt, sondern offenbar noch weitere Frauen geheiratet hat. Meine Meinung dazu kennen Sie bereits. Und die weitere Lebensgeschichte Davids wird zeigen, dass er mit seinen Frauen und Söhnen nicht nur eitel Sonnenschein erlebt. So wird beispielsweise Absalom in späteren Jahren versuchen, seinen eigenen Vater vom Thron zu stürzen. Doch die folgenden Verse lenken unseren Blick zunächst mal auf das andere Königshaus. Abner, der Feldhauptmann des verstorbenen Königs Saul, hatte ja dafür gesorgt, dass dessen Sohn Ischboschet die Regentschaft über die nördlichen Stämme Israels übernahm. Ab Vers 6 ist nun zu lesen: Solange der Kampf währte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids, stärkte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Ischboschet sprach zu Abner: Warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Der noch relativ junge König stellt also den alten Haudegen Abner zur Rede. Warum hast du mit einer Nebenfrau meines verstorbenen Vaters geschlafen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte Ischboschets und sprach: Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Heute erweise ich mich freundlich dem Hause Sauls, deines Vaters, und seinen Brüdern und Freunden, und habe dich nicht in Davids Hände gegeben, und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen einer Frau? Gott tue mir, Abner, dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat, dass das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von Dan bis Beerscheba. Da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Soweit die Verse 8 bis 11. Abner explodiert also regelrecht, als er von König Ischboschet zur Rede gestellt wird. Offenbar hat er von dessen Seite mehr Dankbarkeit und Respekt erwartet, obwohl seine Beziehung zu der Frau des verstorbenen Königs ja auch nicht gerade von einem besonderen Feingefühl zeugt. Würden die beiden gemeinsam einen Sohn in die Welt setzen, könnte sich womöglich noch die Frage ergeben, ob er nicht auch ein möglicher Nachfolger auf dem Thron Sauls sein könnte. Wie es auch sei, Abner nimmt den Konflikt mit dem König Ischboschet zum Anlass, sich von ihm abzuwenden. Was kurz zuvor noch undenkbar erschien, vollzieht sich nun innerhalb kurzer Zeit. Abner hält König Ischboschet vor, dass nach dem Willen Gottes eigentlich David der Nachfolger Sauls werden sollte. Weiter ab Vers 12. Und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen: Wem gehört das Land? Schließe du einen Bund mit mir. Siehe, meine Hand soll mit dir sein, dass ich dir ganz Israel zuführe. David sprach: Gut, ich will einen Bund mit dir schließen. Aber eins fordere ich von dir. Du sollst mein Angesicht nicht sehen, es sei denn, du bringst Michal, Sauls Tochter, zu mir, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen. Michal, eine Tochter von König Saul, ist eigentlich mit David verheiratet gewesen. Trotzdem hatte Saul sie einfach mit einem anderen Mann verkuppelt. Nun verlangt David also, dass er Michal wieder zurückbekommt. Abner geht darauf ein und erweist sich mehr und mehr als der starke Mann, der den Sohn Sauls, Ischboschet, nicht nur auf den Thron gebracht, sondern möglicherweise auch die ganze Zeit über im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Denn in Verhandlungen mit den Vertretern der nördlichen Stämme Israels stellt er nun die Vorzüge Davids in den Mittelpunkt. Er sei derjenige, den Gott als König für ganz Israel vorgesehen habe. Außerdem pflegt er gute Beziehungen zu den Philistern, so dass er bestimmt für friedlichere Verhältnisse sorgen könnte. Abners Argumente scheinen bei den Verantwortlichen gut anzukommen. Denn schließlich teilt er David mit, ich springe nun zu Vers 21, ich will mich aufmachen und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, dem König, zu sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf dass du König seist, wie es dein Herz begehrt. Dann entließ David den Abner, so dass er hinging mit Frieden. Ob Abners Bemühungen wirklich Erfolg haben werden, das erfahren Sie in der nächsten Sendung. Über das persönliche Schicksal Abners gibt es aber bereits an dieser Stelle etwas zu berichten. Sie erinnern sich, wie Asael, ein Mann Davids, ihn regelrecht verfolgt hatte, als er vor Davids Truppen geflohen war? Abner wollte Asael damals verscheuchen, doch der wich nicht von seiner Seite. Deshalb tötete er ihn letztendlich. Dessen Bruder Joab will nun doch noch Blutrache. Mit List lockt er Abner nach Hebron zurück. In Vers 27 ist zu lesen: Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab im Tor beiseite, um heimlich mit ihm zu reden, und stach ihn dort in den Leib, dass er starb, um des Blutes seines Bruders Asael willen. Als David vom Tod Abners erfährt, ist er schlichtweg entsetzt. Offenbar hatte er in Abner einen Vertrauten gefunden, der ihm dabei helfen wollte, Gottes Plan für sein eigenes Leben zu verwirklichen, nämlich König von ganz Israel zu werden. Davids Trauer über den Verlust Abners ist jedenfalls groß. Ab Vers 37 wird berichtet: Und alles Volk und ganz Israel merkten an diesem Tage, dass es nicht vom König ausgegangen war, dass Abner, der Sohn Ners, getötet wurde. Und der König sprach zu seinen Männern: Wisst ihr nicht, dass an diesem Tag ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? Ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. David scheint nicht mehr weit davon entfernt zu sein, endlich das zu werden, wofür Gott ihn schon vor vielen Jahren ausersehen hat, nämlich zum König von ganz Israel. Doch wird Ischboschet, der König der Nordstämme Israels, freiwillig auf den Thron verzichten? Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel, zu der ich Sie ganz herzlich einlade.